Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, tut mir leid, dass es ein bisschen Verzögerung gegeben hat. Wir starten jetzt diesen Stream und sind damit jetzt online. Wir begrüßen alle, die jetzt übers Internet zugeschaltet sind. Von einigen habe ich schon die Nachricht, dass sie mit dabei sein werden. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Gottesdienst heute miteinander gestalten dürfen und begehen dürfen. Gott zur Ehre, das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, dass wir verstehen, es geht um Gott. Es geht nicht um uns Menschen, sondern wir feiern Gottesdienst ihm zur Ehre. Und dazu möchte ich, bevor wir dann starten mit unserer Botschaft heute, folgendes herrliche Gotteswort vorlesen. Und zwar, das ist im Epheser 1, ab Vers 3, wo der Paulus, der Apostel des Herrn, Gottes herrliche Gnade und die Segnungen der Gläubigen in Christus hier komprimiert zusammenfasst. Er sagt folgendes: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Lass dir das nochmal vor Augen führen. Er hat dich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Was für eine Gnade. Damit wir, wozu? Nicht damit es uns möglichst bequem ist und uns gut geht, sondern damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns deswegen berufen und auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das heißt, unser ganzes Leben ist auf unseren himmlischen Vater ausgerichtet. Und dann schreibt er noch, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Nicht damit wir ein gutes Leben führen. Nochmal, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann bringt er nochmal den Zweck unserer Erlösung, unserer Errettung. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Liebe Geschwister, was für eine schöne Mitteilung. Wir wollen noch beten, Vater im Himmel, gib du uns jetzt in unserem Herzen Frieden über die ganze Hektik der Vorbereitung und mit der Beschäftigung der Technik. Wir wollen alles ablegen jetzt und wollen offen sein und frei sein für das, was du uns durch deinen Heiligen Geist heute geben willst. Und darauf freue ich mich sehr. Ich werde jetzt den Adnan bitten, dass er uns den ersten Teil der Botschaft bringt. Und Adnan wird uns jetzt hier in diese Botschaft führen.
Ja, danke Reinhold für die einleitenden Worte. Wir haben einen Segen bekommen, wir sind mit allem Segen gesegnet, mit allem himmlischen Segen gesegnet. Ja, was ist das für ein Segen? Was ist passiert, wenn wir diesen Segen empfangen? Wir haben den Geist der Sohnschaft, den Geist der Kindschaft empfangen. Bis dahin waren wir nicht seine Kinder, wir waren von ihm getrennt. Wir wissen, nach dem Sündenfall war der Mensch von Gott, von seinem Schöpfer getrennt. Der stand nicht mehr mit ihm in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung. Und diejenigen, die berufen und auserwählt sind und die auch den Glauben empfangen haben und den Geist Gottes aufgenommen haben, das ist der Geist der Kindschaft, der Geist der Sohnschaft. Das hat sie komplett verändert. Nichts anderes ist passiert, außer dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Und was beinhaltet dieser Zustand, wollen wir heute gemeinsam miteinander anhand der Schrift studieren und anschauen. Wir haben die Botschaft heute wie folgt aufgegliedert. Unser Segen, wir sind Heilige, unsere Heimat, eins mit Christus, Identität und Auftrag. In dem Moment, wo wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, den Heiligen Geist empfangen haben, sind wir geheiligt. Wir sind jetzt Geheiligte. Wir sind aus Gott. Und wir haben das Wesen Gottes in uns. Wir haben die göttliche Natur in uns. Wir sind aus der Sicht Gottes Heilige. Was für eine schöne Offenbarung. Paulus schreibt an die Heiligen in Ephesus in seiner Einleitung Folgendes. Epheser 1,1: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, ist geheiligt, ist ein Heiliger. Das ist ein Riesenvorrecht, aber auch eine Riesenverantwortung. Wenn wir jetzt Kinder Gottes sind und Heilige sind, dann erwartet Gott von seinen Kindern, dass sie auch entsprechend leben. Wie seine Kinder, wie es sich ziemt, seine Kinder zu leben und als Heilige zu leben. Warum sind wir Heilige? Weil uns Gott in ihm, in Christus, sieht. Wir sind in den Christus, das ist der Leib Christi, hineingetauft durch die Taufe im Heiligen Geist. Als wir den Geist Gottes empfangen haben, sind wir ein Teil des Christus geworden. Mit einem Haupt, Jesus Christus. Der Christus gehört dem Vater. Und wir sind im Christus. Wir gehören uns nicht mehr. Wir gehören dem Christus und der Christus gehört dem Vater. Wir sind ein Teil von dem Christus. 1. Korinther 12,12: Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Dadurch, dass wir alle den Geist Gottes in uns haben, sind wir zu einem Leib getauft worden. Uns verbindet der eine Geist, der Geist Gottes, und macht uns zu Gliedern am Leib Christi. Ein weiterer Aspekt von unserem Segen, von unserem himmlischen Segen, den wir empfangen haben. Von dem irdischen Segen wissen wir, haben wir nichts empfangen. Was wir hier auf der Erde haben, ist uns anvertraut, um dies zu verwalten mit einem Zweck, uns zu heiligen, ihm ähnlicher zu werden, Licht und Salz hier zu sein. Der weitere Aspekt des Segens, des himmlischen Segens, ist unsere Heimat. Die Himmelswelt ist unsere Heimat. In dem Moment, wo wir Kinder Gottes geworden sind, sind wir nicht mehr hier beheimatet in dieser Welt, sondern haben jetzt eine neue Heimat. Das müssen wir auch erkennen, damit wir nicht immer nach der falschen Heimat trachten und uns sehnen. In dem Moment, wo wir Himmelsbürger geworden sind, haben wir eine neue Heimat. Das ist die Himmelswelt. Wir sind die Kinder Gottes und wir haben die gleiche Heimat. Und die Heimat Gottes ist der Himmel. Schon immer und in Ewigkeit. Und das ist unsere Heimat. Die Himmelswelt ist unsere Heimat, seitdem wir von Neuem geboren wurden und nun Kinder Gottes sind. Die Kinder dieser Welt sind Kinder des Teufels. Wir müssen uns unterscheiden. Unterscheiden wir uns im Denken, Reden, im Handeln und im Sein? Gott gibt uns die Kraft dazu. Wenn wir von Neuem geboren sind, haben wir den Geist der Kindschaft empfangen, sind wir Kinder Gottes geworden, wir haben neue Heimat. Leben wir aber wie vorher? Denken wir wie vorher? In 2. Petrus 1,3 lesen wir, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und weiter schreibt der Apostel Paulus an die Gläubigen in Ephesus, Ephesus 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Es ist alles in der Himmelswelt passiert. Hier sieht man nichts davon, außer unserer Frucht. Die Menschen sollen es sehen und erkennen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und es ist nicht mal die Spitze des Eisberges. Wir werden nachher sehen, was das bedeutet, wenn wir der Welt mit dem Christus insgesamt offenbart werden. Hier geht es um unseren Segen, den Segen, der himmlisch ist und der ewig ist. Im Gegensatz zum irdischen Segen, der zeitlich ist. Jetzt gehen wir zum dritten Punkt, eins mit Christus. Wir sind mit Christus eins gemacht worden durch den einen Geist, durch den Geist Gottes. Dieser Punkt hat auch verschiedene Facetten, die wir uns auch gemeinsam hier anschauen wollen. Die ersten drei Punkte: Wir sind eins mit Christus, einmal im Wesen, einmal im Leben und einmal in den Beziehungen. Und die vier weiteren Aspekte wird dann Reinhold uns übermitteln. Wir fangen mit dem ersten Aspekt. Wir sind in Christus in den Himmeln. In der Himmelswelt eins gemacht. Im Wesen, im Leben, in den Beziehungen, im Dienst, im Leiden, in der Herkunft und im Erbe und in der zukünftigen Herrlichkeit. Im Wesen. Petrus schreibt im 2. Brief, Kapitel 1, Vers 4, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Wir haben vorhin Vers 3 gelesen. Wir setzen das fort, seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden in der Welt ist, entflohen seid. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Wir haben das gleiche Wesen wie Gott. Wir haben seine Natur in uns. Ein Wesen. Der gesamte Christus hat jetzt ein göttliches Wesen. Der Geist Gottes ist ein Teil unseres Wesens. Neben unserem Leib und Seele haben wir auch den Heiligen Geist. Der zweite Aspekt: Wir sind eins gemacht worden im Leben. In Kolosser 3, die Verse 3 und 4 lesen wir, denn ihr seid gestorben, unsere alte Natur, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Die Menschen sehen das noch nicht, was wir sind. Hey, du bist ein göttliches Wesen jetzt. Die Menschen sehen nichts. Und wir können auch dankbar sein, wenn sie uns nicht für verrückt erklären. dass wir göttliche Natur in uns haben. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, der Christus insgesamt, dann werdet ihr auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Jetzt ist noch nicht offenbart. Da wird aber der Zeit kommt, wenn der Herr wiederkommt, mit uns zusammen, dann werden wir der gesamten Welt offenbart werden. Im Moment ist alles verborgen. 1. Johannes 5, 12 lesen wir, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wir sind Teil des Christus, nicht aus eigenem Verdienst, sondern einfach durch die Gnade, durch den Glauben. Und dadurch, durch das Erlösungswerk des Erstgeborenen, unseres Herrn Jesus Christus, sind wir in der Lage, Teil des Christus zu sein. Und wer den Herrn hat, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Der nächste Aspekt, wir sind eins gemacht worden mit Christus in den Beziehungen. Johannes 20, 17 lesen wir, sagt der Herr zu seinen Jüngern, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Das ist ja kaum zu begreifen. Wir sind jetzt eins mit dem Herrn geworden. Er sagt uns, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wir werden später, wie er früher auf dieser Erde war, in einem irdischen Leib, später auch gleich sein wie er, den verherrlichten Leib haben. Aber jetzt schon ist der Vater im Himmel sein Vater und unser Vater. Wir haben die gleiche Beziehung zum Vater. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Und Hebräer 2,11 lesen wir, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Wir haben alle den gleichen Geist. Wir sind alle mit dem gleichen Geist getränkt und in den Leib hineingetauft. Und jetzt bitte ich den Reinhold.
So, wir sind eins mit Christus in den Himmeln, das heißt in der Himmelswelt eins gemacht. Wir sind natürlich auf der Erde, körperlich hier auf der Erde, aber wir sind mit Christus in den Himmeln eins gemacht, und zwar im Dienst. Was ist hier gemeint? Das sagt uns der Apostel Paulus im Römer Kapitel 12, ab Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. Das ist wichtig, dass wir das verstehen als Gemeinde. Wir sind Glieder am Leib Christi und Gott hat dir und mir ganz besondere Begabungen und Talente gegeben. Und mit diesen Talenten und Begabungen sollen wir auch in der Gemeinde tätig sein. Im Vers 5 dann, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Geschwister, das ist uns nicht neu, das kennen wir schon. Aber jetzt ist wichtig, dass wir den nächsten Vers verstehen. Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und jetzt zählt er die Gnadengaben auf. Das sind mehr als 5 Punkte und 3 Striche. Das ist viel mehr, wenn wir Römer 12 lesen, 1. Korinther 12 und hier Römer 12, dann sehen wir, dass die Gnadengaben viel mehr sind als nur 9 oder was auch immer wir uns da vorstellen. Da wir verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, nach unserem Glaubensgut. Das Glaubensgut ist ja das Wort Gottes. Weissagung sagt er hier immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Vers 7, es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre Jesu Christi. Und die Lehre Jesu Christi, das wissen wir, ist für uns als Gemeinde in den neutestamentlichen Briefen und in der Offenbarung dargestellt. Und schließlich im Vers 8, es sei dir ermahnt in der Ermahnung. Also es geht schon auch darum, dass wir einander ermahnen, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß. Vorsteherschaft ist eine hohe Verantwortung und der Paulus schreibt an den Timotheus, es ist ein schönes Amt, das Amt des Vorstehers, also als Vorsteher verantwortlich zu sein für die Gemeinde unseres Herrn, der der Oberhirte ist. Der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also das ist unser Dienst. Jeder von uns, du und ich, wir haben Gnadengaben vom Herrn und mit diesen Gaben sollen wir eben in der Gemeinde entsprechend dienen. So, wir kommen zum nächsten Punkt, eins mit Christus im Leiden. Und jetzt Leiden ist natürlich in der Heiligen Schrift uns aus verschiedenen Aspekten dargestellt. Damals haben sie Verfolgung erlitten, vor allen Dingen von den Juden. Die Griechen, wie die Schrift sagt, oder die Ungläubigen, die haben sie eigentlich nicht verfolgt, sondern immer sind die Juden gekommen und haben die aufgewiegelt und dann haben die auch verfolgt. Aber verfolgt wurden sie von den religiösen Menschen, denen das Kreuz ein Ärgernis ist. Nicht von denen, denen es eine Torheit war, sondern von denen, denen es ein Ärgernis ist, von den Religiösen. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Die Griechen haben die nicht verfolgt, aber die Religiösen. Im Leiden, was ist jetzt unser Leiden? Wir werden nicht verfolgt, noch nicht. Was ist unser Leiden? Was hat der Herr uns auferlegt als Leiden? Ja klar, wir leben in einer Zeit, wo die Fülle da ist, wo alles erlaubt ist. Sämtliche Beschränkungen sind niedergerissen, Grenzen fallen, Beschränkungen werden aufgehoben. Der Mensch glaubt jetzt seit der Aufklärung, er könnte alles machen. Er muss nur schauen, dass er gemäß den Gesetzen dieser Welt handelt. Gott existiert ja nicht, da ist er sowieso nicht verantwortlich. Und den Gesetzen dieser Welt gegenüber muss er aufpassen, dass er sich nicht erwischen lässt. Er darf alles machen, aber sich nicht erwischen lassen. Und einem Gott, den es sowieso nicht gibt, ist er sowieso nicht verantwortlich. Was ist jetzt unser Leiden? Unser Leiden schaut so aus. Das bedeutet für uns in erster Linie, den Versuchungen und Begierden unseres Fleisches, unserer alten, gefallenen Natur zu widerstehen. Wir sind so gebildet wie nie in der Menschheitsgeschichte. Wir sind so wohlhabend wie nie in der Menschheitsgeschichte. Wir können uns quasi sozusagen alles erlauben. Aber wir wissen, dass Gott uns sagt, wir sollen nach seinen Geboten leben. Wir sollen so leben, wie der Herr Jesus Christus das uns vorgelebt hat. Den Willen Gottes jederzeit erfragen, erbitten und gemäß seines Willens auch zu leben und zu handeln. Wir haben es gerade gelesen, wir sind errettet, vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Wie loben wir ihn? Nicht nur, wie wir gestern kurz besprochen haben, Adnan, nicht nur durchs Lobpreisteam im Singen von Liedern. Wir loben und verherrlichen ihn und preisen ihn durch unseren Lebensstil, indem wir unser Fleisch, unseren Leib als ein ihm wohlgefälliges Opfer darbringen. Wir opfern unseren Leib nicht, indem wir ihn auf den Altar legen, sozusagen, sondern indem wir den Trieben in unserem Leib und den Begierden nicht nachgeben, indem wir widerstehen. Und das ist ein Leiden. Menschen leiden ja schon, weil sie nicht in Urlaub fahren können, weil sie das Geld nicht haben. Also jetzt wollen sie nicht leiden, nehmen sie einen Kredit auf. Dann übertragen sie das Leiden in die Zukunft, wenn sie zurückzahlen müssen. Aber momentan wollen sie nicht leiden, indem sie auf den Urlaub verzichten, wo die Arbeitskollegen alle waren auf Teneriffa und Malediven und so weiter. Sie wollen nicht leiden, also wird der Kredit aufgenommen und das Leiden auf später vertagt. So ist der Mensch. Aber für uns bedeutet es, diesen Versuchungen und den Begierden unseres Fleisches, unserer alten, gefallenen Natur zu widerstehen, Nein zu sagen. Und es ist das Schöne, dass uns Gott diese Kraft gibt. Wir haben es letztes Mal besprochen. Gott gibt uns die Kraft, um ein Leben zu führen, das vor ihm wohlgefällig ist und das uns zubereitet, für die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel und mit unserem Herrn im Himmel für die Ewigkeit. Nicht das zu tun, was alle Welt tut und was auch unser Fleisch tun will. Jemand hat zum Adnan gesagt, naja, wenn er irgendwo unterwegs ist in einem fremden Land und hat dann mit einer Frau Sex. Es ist so, wie wenn er eine gute Flasche Wein trinken würde. Das ist doch nichts Schlimmes. Gell? So kann man es natürlich auch sehen. Uns eben nicht dieser Welt gleichzustellen, sondern uns vielmehr durch das Wort und den Geist Gottes in das Ebenbild unseres großen Vorbildes und Herrn Jesus Christus verwandeln zu lassen. Wir sollen ihm immer ähnlicher zu werden. Geschwister, ich darf uns nochmal erinnern, Gott, der Vater im Himmel, möchte mit uns die Ewigkeit verbringen. Wir werden an seinem Tisch sitzen in der Ewigkeit. Und da möchte er, dass unser Wesen, unser Charakter in das Ebenbild unseres Vorbildes, unseres Herrn Jesus Christus, verwandelt wird. Dann hat Gott Freude. Dadurch wird Gott verherrlicht. So, im Leiden noch zwei, drei Sätze. Was ist denn unser Leiden, haben wir gerade gesagt. Und jetzt ein paar Bibelstellen noch dazu. Philipper 1,29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Das ist ein Geschenk, Geschwister. Wir sollten uns freuen, dass wir für unseren Herrn leiden dürfen, weil er hat für uns gelitten. Er hat für uns gelitten. Ein Leiden, das wir niemals durchstehen könnten, es sei denn, Gott gibt uns auch die Kraft für so etwas. Das Leiden, mit Christus zu leiden, ist ein Geschenk von Gott. Warum ist es ein Geschenk? Nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Warum? Und hier sehen wir die Auflösung dieser Frage im Philipper 3,10. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir von Neuem geboren werden, wo wir das Leben aus Gott, das geistliche Leben neu empfangen, in dem Moment dürfen wir uns mit Christus gekreuzigt sehen. Unsere alte, verdorbene, gefallene Natur ist gleichsam mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit ihm begraben und auferstanden zu einem neuen, herrlichen Leben. Drum sind wir schon auch im Geist, nicht im Leib, aber im Geist schon in den Himmeln mit Christus vereint. Also wir dürfen unsere alte Natur mit Christus als gekreuzigt anschauen. Das ist aber ein Akt des Glaubens. Wir müssen das aus dem Glauben leben. Wenn wir das aus Glauben leben, dass meine Triebe und Begierden, die Sünde in meinem Fleisch, mit Christus gekreuzigt ist, dann leben wir ein befreites Leben aus der Kraft Gottes, aber im Glauben an ihn. Das bedeutet, dass wir unseren eigenen Willen und unsere alte Natur mit Christus gleichsam in den Tod gegeben haben und nun aus der Kraft des Glaubens ein neues Leben führen. Wir können es nicht, wir können nicht so leben wie Jesus. Jemand sagt zu mir, ja, aber du bist doch nicht Jesus. Nein, aber Gott gibt mir die Kraft, dass ich so leben kann wie er. Und ich habe ein Anschauungsprojekt. Ich kann schauen, wie der Herr gelebt hat. Ich kann schauen, wie er den Willen des Vaters gesucht hat und alle Zeit seinen Willen untergeordnet hat. Selbst in der Todesstunde. Nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern deiner. Und Geschwister, das ist so entscheidend. Das lebt Gott. Und dann wird er uns recht führen auf seinen Wegen. Und nun aus der Kraft des Glaubens ein neues Leben führen. So zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist und was seinem Wesen entspricht. Gott lebt ja in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns und er möchte, dass wir dieses göttliche Wesen ausleben, dass wir ein Licht sind in unseren Lebenswelten, dass die Menschen erkennen, der hat den Frieden und die Gnade Gottes. Der hat das Leben Gottes in sich. Und da strömen Ströme lebendigen Wassers durch den in eine verlorene Welt hinein. Und es gibt Hoffnung, es gibt Zuversicht. Und es setzt Glauben frei und Liebe. So zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist und was seinem Wesen, dem göttlichen Wesen entspricht und nicht mehr zu leben, wie es dem Wesen Satans entspricht. Wir haben letzten Sonntag, wenn Sie euch erinnern können, gesagt, jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, braucht gar nichts machen. Er ist automatisch ein Kind des Teufels. Warum? Weil der Teufel, der Fürst und Gott dieser Welt ist. Nur wer sich herausrufen lässt in der Kraft des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes, wer sich herausrufen lässt, der ist versetzt an himmlische Orte und hat jetzt schon ewiges Leben in sich. Der ist jetzt ein Kind Gottes geworden, aus dem Reich der Finsternis versetzt in das Reich des Lichtes. Amen. So herrlich. So, in der Herkunft und im Erbe sind wir mit Christus eins. Was bedeutet das? Da gibt es eine herrliche Schriftstelle und kurz zuvor ein Satz. Wir alle, die wir in Christus sind, stammen gemeinsam mit unserem Herrn Jesus aus Gott und werden gemeinsam das Erbe von ihm empfangen. Verstehen wir, Geschwister, vorher war Jesus Christus, unser Herr, der Erstgeborene von den Toten. Der erstgeborene Sohn Gottes, so muss man sagen. Und nach der Auferstehung, nein, zurück. Vorher war er der eingeborene Sohn Gottes, wo er aber am Kreuz für uns gestorben war und auferstanden ist, da war er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und du weißt, wenn du eine Frau bist, du bist auch ein Bruder im Herrn. Hier ist weder Mann noch Frau. Ja? Also in Christus bist du auch mit ihm auferstanden. Wir alle, die wir in Christus sind, stammen gemeinsam mit unserem Herrn Jesus Christus aus Gott und werden gemeinsam das Erbe von ihm empfangen. Das ist so herrlich, diese Verheißung, Römer 8, 16. Der Geist selbst, der Geist Gottes, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Jemand fragt, woran erkenne ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Das wird dir der Heilige Geist bezeugen. Du wirst es wissen, ganz tief in dir drin, und niemand wird es dir nehmen. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, wer das Leiden beiseite tut und sagt, nein, leiden nicht. Und auch nicht deinen Willen, mein Wille. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wenn wir die größte Sünde Gott gegenüber in unserer Zeit ist, unabhängig von Gott sein eigenes Leben gestalten zu wollen, sich selbst verwirklichen zu wollen. Unabhängig von Gott das zu tun, was ich für richtig halte. Dann wirst du eben nicht mitverherrlicht werden. Sondern wer mitleidet, wird mitverherrlicht. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Das müssen wir sagen, Geschwister, weil das die Wahrheit ist. Alles andere ist Betrug an den Menschen, die uns vertrauen, die dem Wort Gottes vertrauen und dann betrogen werden. Durch Verkürzung, Verwässerung oder Verfälschung sogar. In der zukünftigen Herrlichkeit sind wir eins mit Christus. Eigentlich die alten Hasen hier, für die ist das nichts Neues. Römer 8, 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hiob sagt, ich habe mit meinen Augen einen Bund mit meinen Augen geschlossen, um keine Jungfrau lüstern anzusehen. Das heißt also, das erste Leiden, das wir haben, ist nicht wie die Welt zu leben. Nochmal zur Erinnerung bitte. Sondern die Begierden unserer alten Natur zu überwinden und zu sagen, nein, Herr. Und die jungen Menschen, insbesondere die jungen Menschen, müssen da ganz früh anfangen und müssen hier sich von Gott die Kraft schenken lassen, enthaltsam zu sein in diesem Bereich. Nicht in Unzucht zu leben, was Sünde ist vor Gott. Und Gott gibt uns die Kraft, aber wir müssen uns früh üben. Wir müssen von Gott die Kraft erbitten, nicht in Unzucht zu leben. Und Unzucht ist jeglicher vor- und außerehelicher Verkehr. Das ist Unzucht. Und das ist wichtig für die jungen Menschen, dass sie wissen, Gott gibt ihnen die Kraft dafür, dass sie hier sich heiligen können und enthaltsam sein können. Das mag ein Leiden sein, aber wer hier mitleidet, wird mitverherrlicht sein. Wer Gott ignoriert, gerade in solchen Dingen, der muss Buße tun. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird. Zu was? Und jetzt schauen wir her, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Auf uns wartet eine Freiheit, eine Herrlichkeit, weil wir Kinder Gottes sind. Wir werden frei sein. Wir sind jetzt schon frei von Angst, von Sorgen. Aber wir werden erst mit ihm offenbar werden, was wir wirklich sind, dann wird die Welt erkennen, wer wir wirklich sind in Christus Jesus. Zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Offenbarung 5,10, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Ist so. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, und der Herr wird eines Tages, wenn er wiederkommt, über diese Erde herrschen, und wir mit ihm über alle Völker. So, Identität und Auftrag. Wir kommen zum Schluss. Was ist denn unsere Identität? Zunächst einmal müssen wir erkennen, wir sind himmlische Wesen und Fremdlinge in dieser gefallenen und verlorenen Welt, in der Satan, der Herrscher, dieser von Gott verfluchten Welt ist. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Diese Welt ist von Gott verflucht, und er hat sie, weil der Mensch diese Welt, die Gott Adam anvertraut hat, hat Adam sie an den Satan übergeben, weil er ihm mehr vertraut hat. Und seitdem ist diese Welt verflucht und wird von Satan regiert. Und jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, wird unter die Regentschaft des Satans. Er ist ein Kind des Teufels. Es ist die Wahrheit, und nichts anderes ist die Wahrheit. Meinen Sie es aus? So, also wir sind himmlische Menschen und Fremdlinge in dieser gefallenen, verlorenen Welt. Warum? Weil wir herausgerufen sind. Ekklesia, die Herausgerufenen. Weil jetzt sind wir versetzt in das Reich der Himmel. Wir sind eins mit Christus. Unser Körper lebt noch physisch in dieser Welt. Aber wir sind herausgerufen. Unsere Heimat ist ab jetzt im Himmel. Das Wort Gottes sagt, dass diese Welt dem Gericht entgegengeht. Der Herr Jesus wird dem Bösen bei seinem Kommen ein Ende machen. Wir können diese Welt nicht transformieren. Wir haben auch nicht den Auftrag, uns in die Politik einzumischen, weil wir sind hier Fremdlinge und Pilger in dieser Welt. Der Herr Jesus wird dem Bösen bei seinem Kommen ein Ende machen. Und dann wird der Herr Jesus sein Königreich, das tausendjährige Reich auf Erden, aufrichten. Viele verwirrte Christen wollen jetzt schon das Königreich aufrichten. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, Menschen aus dieser gefallenen Welt herauszurufen. Und der Herr Jesus wird dann dem Bösen ein Ende machen. Und der Herr Jesus wird sein Reich dann aufrichten, das tausendjährige Reich. Und dann werden wir mit ihm regieren. Wir haben nicht den Auftrag, diese Welt zu transformieren und zu retten. Nein, unser Auftrag ist es, ein Licht zu sein und Menschen, die Gott berufen und auserwählt hat, aus dieser Welt herauszurufen. Wir sind nur noch Pilger, Durchreisende auf Erden und leben für die zukünftige Herrlichkeit. Wir schauen nach oben, wo unsere Heimat ist, sagt der Apostel. Dorthin schauen wir und sagen, Herr, was ist mein Auftrag? Herr, was hast du heute vor? Wofür soll ich mein Leben jetzt dir hingeben heute als dir wohlgefälliges Opfer? Was kann ich tun, Herr? Was möchtest du tun? Das, was du mir anvertraut hast, sei es mein Haus, meine Firma, mein Arbeitsplatz, mein Geld, meine Ressourcen, das ist ja nicht meines, das ist ja jetzt deines. Ich bin ja nur Verwalter. Herr, was möchtest du, dass ich als treuer Verwalter mit dem mir anvertrauten Gut mache? Wir sind jetzt schon an himmlische Orte versetzt und eins mit dem erstgeborenen Sohn Gottes und sind Brüder unseres Herrn Jesus und Gottes Familienangehörigen. Hebräer 3,1, daher heilige Brüder, du bist ein heiliger Bruder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Das ist jegliche Anstrengung, Konsequenz, Heiligung und schließlich Seelenrettung wert. Wir müssen uns bemühen, das wird uns nicht in die Wege gelegt. Das ist eine Herausforderung. Paulus sagt es, wie wenn du in der Kampfbahn läufst, um den Siegespreis zu erringen. Ich jage aber ihm nach, sagt er, vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ja, ich möchte es hier nochmal sagen, du und ich, wir werden ja nicht jeden Tag älter, sondern in Bezug auf die Ewigkeit jeden Tag einen Tag jünger. Das ist doch das Schöne, wenn wir diese Perspektive haben. Dann haben wir die richtige Perspektive. Lasst uns aufeinander Acht haben, liebe Geschwister. Uns anreizen zur Liebe und uns ermutigen, ermahnen und trösten, sodass wir den Begierden des Leibes, die sich gegen unsere unter die Herrschaft des Heiligen Geistes gestellte Seele durchsetzen wollen, dass wir diesen Begierden widerstehen können, ein Gott wohlgefälliges Leben führen können. 1. Petrus 2,11, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Die fleischlichen Begierden, die alte Natur, die gefallene Natur Adams, die streitet gegen die gereinigte, erneuerte Seele, in der jetzt der Geist Gottes wohnt. Und da müssen wir uns jeden Augenblick richtig entscheiden, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Amen. So, dann darf ich mich hier an dieser Stelle verabschieden von allen denen, die jetzt im Internet dabei waren. Ich wünsche jetzt allen Gottes Gnade und Frieden und viel Kraft für die neue Woche und sei ein Licht. Lass dir von Gott diese Kraft schenken, dass du ein Licht sein kannst in deiner Lebenswelt, in deinem Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und überall dort, wo Gott dich hingestellt hat. Auf Wiedersehen und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.